Johannes es erst von anderen erfährt. Und jetzt kommt noch eine Zwischenbemerkung. Es steht in Vers 24, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Der Autor macht hier eine Vorschattierung. Also er sagt uns, es wird dann noch etwas mit diesem Johannes der Täufer passieren. Der wird noch ins Gefängnis geworfen werden, aber jetzt noch nicht. Es ist noch nicht so weit. Und das ist ganz wichtig, weil Johannes in diesem Buch ist das die letzte Aufgabe sozusagen von Johannes dem Täufer, was er jetzt machen wird. Wir kommen dann dazu, was er macht. Aber das ist die letzte Aufgabe. In den anderen Evangelien hört der Dienst von Johannes damit auf, dass er ins Gefängnis geworfen wird. Also etwas Auswärtiges nimmt Johannes aus seinem Dienst heraus. Herodes, der König, nimmt ihn und wirft ihn ins Gefängnis. Johannes kann nicht mehr weiter dienen. Aber hier hört der Dienst von Johannes anders auf, nämlich freiwillig. Und das ist der große Punkt dieser Geschichte. Der Konflikt oder die Schwierigkeit der Geschichte beginnt nämlich in Vers 26. Da steht, und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der, welcher bei dir war, jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft, und jedermann kommt zu ihm. Die Jünger von Johannes dem Täufer, die Schüler von Johannes dem Täufer, kommen zu ihm und es beschäftigt sie eine große Frage. Und es hat mit der Taufe zu tun und wahrscheinlich damit, dass Jesus plötzlich mehr Schüler bekommen hat, als Johannes hatte. Wir lesen vorher, dass Johannes ganz viele Schüler hatte. Er war sehr bekannt, alle folgten ihm nach. Also man könnte sagen, er hatte eine Megachurch, hat eine riesige Kirche. Und plötzlich kommt da ein anderer auf und alle laufen ihm davon, aus seiner Gruppe heraus und folgen diesem anderen nach. Sie sagen zu ihm, Johannes, schau mal, da ist jemand, der hat viel mehr Einfluss plötzlich als du, obwohl er selbst von dir getauft wurde. Das heißt, er war eigentlich dein Schüler und er überflügelt dich jetzt gerade. Darf er das? Darf er einfach besser werden als du? Oder wichtiger werden als du? Darf er einfach dich überflügeln, obwohl du eigentlich sein Meister warst? Und damit bereiten sie die letzte Rede von Johannes vor. Und was Johannes hier sagt, ist für uns alle wahrscheinlich ein bisschen gegen unsere Intuition oder gegen unseren Menschen. Johannes antwortet mit einer generellen Feststellung in Vers 27. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Er zeigt damit, dass das, was vor den Augen seiner Jünger passiert, dass alle Leute von Johannes weg und zu Jesus hingehen, er zeigt, dass das nicht aus Machtstreben von Jesus passiert oder weil Johannes irgendwie nicht richtig, nicht ein guter Meister ist oder kein guter Prediger ist. Es geschieht nicht deshalb, dass alle Leute weggehen, sondern es passiert, weil es vom Himmel so gegeben wurde. Das heißt, Jesus kann nicht angeklagt werden. Die Jünger können nicht sagen, Jesus, geht's eigentlich noch, du stiehlst alle Jünger von Johannes. Oder Johannes kann nicht angeklagt werden und sagen, Johannes, du machst deinen Job so schlecht, deshalb gehen alle Leute zu Jesus. Sondern es ist vom Himmel gegeben. Gott hat es so gewollt. Später in diesem Bericht sagt Jesus etwas ganz Ähnliches. Jesus sagt dort, keiner kann zu mir kommen, außer der Vater zieht ihn. Das heißt, Jesus selbst sagt, ja, es liegt nicht an meinen guten Predigten oder an was auch immer, sondern es liegt daran, dass es vom Himmel gegeben wurde. Das heißt, Gott selbst führt die Menschen zu ihm oder auch nicht. Es liegt nicht an seiner tollen Rhetorik, an seiner Macht, sondern daran, dass Gott die Menschen zu Jesus zieht. Nach dieser grundlegenden Aussage von Johannes beantwortet er jetzt die Frage direkt und sagt zu ihnen in Vers 28 Folgendes. Er sagt: Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Das ist in Kapitel 1 passiert. Johannes der Täufer wird dort gefragt von einigen Leuten: Bist du der Christus? Bist du der Messias, auf den wir warten? Und Johannes sagt dort ganz klar: Nein, ich bin es nicht. Wisst ihr, was er dort sagt? Er sagt: Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Das ist seine Identität. Er sagt nicht: Ich bin gekommen, damit mir große Mengen nachfolgen, sondern ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft und sagt: Macht Platz, der König der Könige kommt. Gott selbst ist am Kommen. Das ist die Aufgabe von Johannes. Und Johannes erinnert hier seine Jünger einfach daran, dass das seine Aufgabe ist. Er sagt: Es ist überhaupt kein Problem, dass die Leute von mir weggehen und zu Jesus gehen, weil genau das ist meine Aufgabe, dass ich Jesus vorbereite, dass ich auf ihn hinweise. Und er benutzt ein Bild, damit die Jünger es ein bisschen besser verstehen. Vers 29. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Johannes malt hier ein kleines Bild mit drei Charakteren. Der Bräutigam, die Braut und der Freund des Bräutigams. Es ist ganz klar, dass Johannes sich selbst als Freund des Bräutigams sieht, weil er sagt ja am Schluss: Diese meine Freude ist nun erfüllt. Und er sagt in seinem Bild, dass der Freund des Bräutigams sich für den Bräutigam freut. Also der Freund ist der, der Freude hat. Der Freund ist der, der sich freut. Passt gut, oder Freund und Freude, das tönt so ähnlich. Der Freund freut sich über Jesus und dass er, über den Bräutigam und dass er eine Braut gefunden hat. Wer die Braut ist, das ist nicht so ganz klar in diesem Text, aber wir können davon ausgehen, die Jünger oder die Kirche, das ist die Braut. Und der Bräutigam ist natürlich Jesus selbst. Johannes illustriert damit eigentlich sein Prinzip, das er vorher gesagt hat. Er hat ja gesagt: Niemand kann sich etwas selbst nehmen, was ihm nicht vom Himmel gegeben worden ist. Und die Braut gehört zum Bräutigam. Das ist für alle klar, oder? Also ihr werdet auch sagen, wenn wir an eine Hochzeit gehen und wir sehen da den einen Typ vorne stehen in der Kirche mit den Blumen hier eingesteckt, dann wissen wir: Okay, das ist der Bräutigam. Und dann sehen wir eine weiße Frau ganz in weiß, dann weiß eigentlich jeder, die zwei gehören zusammen. Es ist nicht die Frage: Zu wem gehört jetzt diese Frau? Jetzt gehört vielleicht dem oder dem. Nein, es ist klar: Die Frau, die Braut und der Bräutigam gehören zusammen. Der Freund des Bräutigams hat da dazwischen gar nichts zu suchen. Der Freund des Bräutigams hat nur eine Aufgabe, und das ist eine schöne Aufgabe: sich zu freuen. Sich zu freuen, dass die Braut und der Bräutigam zusammenfinden. Er ist der Wegbereiter. Er ist derjenige, der den Bräutigam vorbereitet. Er ist der Herold sozusagen, nicht der Bräutigam selbst. Und deshalb ist es total in Ordnung, wenn die Braut zum Bräutigam geht und nicht beim Freund des Bräutigams bleibt. Johannes sagt: Es ist okay, wenn alle Jünger zu Jesus gehen, weil er ist der Bräutigam und ihr seid die Braut. Ich bin nur der Freund des Bräutigams. Ich bleibe einfach hier. Und das alles fasst ja zusammen mit diesem sehr bekannten Tipp zum Abnehmen, Diät-Tipp. Es steht: Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Kennt ihr natürlich alle, oder die meisten zumindest. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes sagt hier: Es ist schon immer mein Auftrag gewesen, dass ich Jesus vorbereite. Und wenn Jesus wächst, dann kann ich abnehmen. Johannes selbst muss nicht groß werden, er muss nicht bekannt werden. Das ist nicht seine Aufgabe. Er muss machen, dass Jesus groß und bekannt wird. Und darum kann er auch voll Freude abnehmen. Wenn er selbst nicht mehr bekannt ist, dann ist es okay. Es ist kein Fehlschlag seiner Mission, wenn alle weglaufen, sondern es ist sein Erfolg. Man könnte es vielleicht ein bisschen vergleichen wie mit einem Star-Manager. Also wenn ihr irgendeinen Star nehmt, wen wollt ihr, was für einen Popstar kennt ihr? Wie? Joe Cocker. Okay, den kenne ich nicht, aber sagen wir, nehmen wir den Joe. Nehmen wir den Joe. Der Joe hat sicher einen Manager gehabt. Und der Manager, dem seine Aufgabe ist es, dass dieser Joe so berühmt wie möglich wird, an so vielen Konzerten spielen kann wie möglich, dass so viele Leute ihm zuhören wollen wie möglich. Wenn der Manager beginnt, sich selbst ins Rampenlicht zu stellen, selbst auf die Bühne steht, selbst versucht, Star zu werden, dann verfehlt er sein Ziel total. Das heißt, sein Wunsch ist es nicht, selbst berühmt zu werden, sondern sein Wunsch ist es, dass Joe noch immer berühmter wird, so berühmt wie möglich. Das ist seine Aufgabe. Und dasselbe ist es eigentlich bei Johannes dem Täufer. Er war, man kann das Bild natürlich nicht ganz so nehmen, aber er war auf eine gewisse Art der Manager von Jesus. Er ist dafür da, Jesus vorzubereiten und auf ihn hinzuweisen. Und das Problem ist, für uns Menschen ist das Konzept teilweise ganz schwierig. Vielleicht ist es nicht ganz bei allen Menschen so, aber ich denke, die meisten Menschen bekommen gerne Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob ihr mir das glaubt. Ich stehe selbst eigentlich nicht so gern im Rampenlicht. Wer denkt jetzt wahrscheinlich, ja, der steht die ganze Zeit da vorne. Aber für mich ist auch von meinem Typ her ist das Rampenlicht nicht so wichtig, sondern mehr, ich möchte die Anerkennung von Leuten haben. Ich möchte, dass sie mich toll finden. Ich möchte, dass sie mich mögen. Und diese Sehnsucht nach Anerkennung, die hat aber manchmal auch so kranke Auswüchse. Ein Beispiel davon. Ich darf ja das Neujahrslager leiten. Über Neujahr machen wir da jeweils ein Skilager. Und da haben wir... Jonas, danke. Und da haben wir darüber nachgedacht, was für neue Leiter ziehen wir nach in diesem Lager. Was für Leute sollen da kommen, um das Leiten zu lernen, um mitzuhelfen. Und dann ist im Team ist ein Name gefallen von einem jungen Mann. Und ich habe gedacht, nee, den möchte ich nicht dabei haben. Ah, nee, der nicht. Dann habe ich darüber nachgedacht, weshalb sträubt es sich in mir dagegen, dass dieser Typ dabei ist. Und das Problem ist, er ist zu gut. Das ist das Schlimmste. Wenn er ein paar Fehler hätte, wäre es ja nicht so schlimm, aber er ist so gut. Und dann habe ich Angst bekommen, dass wenn er mitkommt, dass er mich überflügelt. Dass die Leute im Nela ihn viel lieber haben als mich. Das wäre ganz schlimm, oder? Und da merke ich dann wieder, hey, warum geht es mir so fest um mich selbst? Und ich muss wieder merken, nein, das Neujahrslager machen wir ja gar nicht, damit ich gut dastehe. Hallo? Sondern das Neujahrslager machen wir, damit die Menschen Jesus kennenlernen oder noch näher zu ihm kommen. Es geht gar nicht um mich, es geht um Jesus. Und ich glaube, das ist eine Lehre, die wir immer wieder in uns verinnerlichen müssen. Er muss zunehmen, er muss wachsen und ich muss abnehmen. Im Nela und sonst überall auch. Vielleicht auch ganz besonders manchmal in der Gemeinde. Es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ihr mich toll findet. Es geht aber auch nicht darum, dass ihr toll gefunden werdet. So. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass Jesus zunimmt. In uns, in der Gemeinde, in Biersfelden und in Basel. Der Fokus darf nicht auf uns liegen, sondern muss auf anderen liegen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, aber wenn ich nur immer auf Jesus schaue und wenn es nur um Jesus geht, dann gehe ich selbst ja verloren. Dann geht es irgendwann gar nicht mehr um mich. Und hier gibt es ein Paradox, das heißt einen Widerspruch, aber einen Widerspruch, der trotzdem stimmt. Im christlichen Glauben gibt es diesen Widerspruch, dass je mehr es dir um Jesus geht, desto mehr findest du dich selbst auch. Das ist ein bisschen vielleicht wie mit einem Schiff auf einem großen Meer. Wenn das Schiff mit seinem Kompass immer auf sich selbst zeigt, geht es ziemlich schnell verloren im Meer. Aber wenn das Schiff auf etwas außerhalb von sich selbst zeigt, auf etwas Größeres, dann findet es auch seine Bestimmung, nämlich von einem Ort zum anderen zu fahren. Und es geht nicht verloren in diesem riesigen Meer. Und deshalb müssen wir uns nicht davor fürchten, wenn wir nur uns auf Jesus fokussieren oder wenn es uns um ihn geht und nicht um uns selbst, dann finden wir uns auch selbst. Wir verlieren uns nicht, sondern wir finden uns. Als Zeugen dafür kann ich einen Philosophen zitieren. Das ist der Søren Kierkegaard, ein Philosoph aus dem 19. Jahrhundert. Und er spricht von drei Lebenshaltungen des Menschen. In der ersten Lebenshaltung sucht der Mensch immer das, was seine Bedürfnisse gerade befriedigt, das, was ihm gerade die meiste Lust macht. Und der Mensch denkt, dann findet er sich selbst. Wenn ich nur mir das gebe, was ich wirklich möchte, auf was ich Lust habe, dann finde ich mich selbst. Und Kierkegaard sagt aber, das funktioniert nicht, weil plötzlich geht es nur noch um die Bedürfnisse. Du gehst selbst verloren, weil es nur noch um die Bedürfnisse geht. Wir kennen das vielleicht mit Süchten am besten, dort ist es am sichtbarsten. Wenn jemand süchtig ist nach etwas, sei es nach Drogen oder was auch immer, dann plötzlich nimmt die Droge so viel Platz ein oder die Sucht, dass der Mensch selbst dahinter völlig verloren geht. Das ist die erste Lebenshaltung, die Kierkegaard beschreibt. Dann die zweite Lebenshaltung ist, dass der Mensch sich darauf fokussiert, immer das Richtige zu tun. Ich möchte das Richtige tun und wenn ich das Richtige tue, dann bin ich jemand, dann finde ich mich selbst. Und da ist es genau dasselbe Problem. Irgendwann nehmen die Taten, das, was ich tue, das Richtige, nimmt so viel Platz ein, dass ich selbst dahinter verloren gehe. Sagen wir, wenn ich mich ganz stark um Menschen kümmere, die Hunger haben, dann und ich setze da mein ganzes Leben rein, ich tue alles für sie, das ist übrigens gut, also ich möchte das nicht verurteilen, macht das, was ihr das machen müsst, aber wenn es mir nur um das geht, dass ich das Richtige tue, dann wird das irgendwann meine Identität. Und ich bin dann nur noch meine guten Taten. Und sobald ich etwas Schlechtes mache oder wenn ich das Gute nicht mehr tun kann, weil es einfach nicht mehr möglich ist, dann weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Und deshalb sagt Kierkegaard, fokussiert euch auf die dritte Lebenshaltung. Diese Lebenshaltung sagt, ich bin total unwichtig und ich schaue nur auf Gott. Es geht nicht um meine Bedürfnisse, es geht nicht um meine Taten, sondern es geht um Gott. Und wenn wir nicht mehr auf uns selbst ausgerichtet sind, sondern auf Gott, dann finden wir in dieser Beziehung, wer wir eigentlich sind. Und selbst wenn unsere Bedürfnisse nicht mehr gestillt werden können, wenn unsere Taten nicht mehr getan werden können, wenn wir alles verlieren, dann bleibt diese Beziehung zu Gott immer noch. Das ist eine Identität, die hält. Das heißt, in unserer Beziehung zu Gott, in unserem Fokus auf Gott selbst, finden wir uns, obwohl wir uns selbst auf jemand anderen konzentrieren. Johannes hat also gesagt, dass es nicht so schlimm ist, wenn ihm niemand mehr folgt, weil es nicht um ihn, sondern um Jesus geht. Und jetzt spricht er noch einmal über diesen speziellen Mann, über den Bräutigam und zeigt, wieso ist dieser Mann so speziell? Wieso ist es auch in Ordnung, dass alle ihm folgen? Und er sagt in Vers 31, der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Er sagt hier, Jesus ist der, der von oben kommt. Er weiß alles. Er kann uns Dinge sagen, die uns sonst niemand sagen kann. Er ist nicht einfach ein Mensch, er ist Gott selbst. Und deshalb ist es in Ordnung, wenn es um Jesus geht und nicht um ihn. Wenn es nicht um mich geht, sondern um Jesus. Und nur weil er speziell ist und auf einer völlig anderen Ebene steht als alle anderen, heißt das noch lange nicht, dass ihm dann alle nachfolgen, sondern es gibt auch andere. Johannes sagt ganz stark in Vers 32, und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben von Johannes dem Täufer. Ist ja noch lustig, oder? Sie sagen zu ihm, hey Jesus, Johannes, alle Leute gehen zu Jesus. Was machst du jetzt daraus? Und Johannes sagt hier, ja übrigens, niemand nimmt das Zeugnis von Jesus an. Und da denken wir so, hä, gehen jetzt die Leute zu Jesus oder gehen sie nicht zu Jesus? Nehmen sie sein Zeugnis an oder nicht? Und das, was Johannes hier eigentlich sagen will, ist wieder dasselbe. Schlussendlich können wir selbst es nicht machen, das Zeugnis von Jesus annehmen. Wir selbst können nicht sagen, ja, ich will jetzt unbedingt, sondern es ist Gott selbst, der uns zu Jesus hinzieht. Es geht auch hier wieder um Gott. Es geht darum, dass er sagt, wir können zu ihm gehören oder nicht. Es gibt offensichtlich auch Ausnahmen, das sagt Johannes gleich selbst. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Das heißt, offensichtlich lehnen nicht alle das Zeugnis von Jesus ab. Es gibt auch solche, die nehmen es an und die sagen, ja, ich glaube dir, Jesus. Ich glaube, was du sagst, ist richtig. Und jetzt ist es spannend, wenn man zu Jesus sagt, ich glaube dir, dann sagt man damit, du sagst die Wahrheit. Du bist wahrhaftig. Aber hier steht nicht, wer sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Jesus wahrhaftig ist. Sondern es steht, wer sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Das heißt, Johannes zeigt hier, für ihn ist völlig klar, Jesus und Gott sind eins. Und wer Jesus glaubt, der glaubt auch Gott. Wer denkt, Jesus spricht die Wahrheit, der denkt auch, Gott spricht die Wahrheit. Das ist wichtig für den nächsten Vers, wo er sagt, denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Jesus gehört zu Gott. Jesus und Gott sind eins und deshalb redet er auch die Worte von Gott. Jesus kann das von Gott sprechen, weil er selbst aus dem Himmel gekommen ist, wie er vorher gesagt hat. Und er sagt, Jesus kann auch die Worte von Gott sprechen, weil er den Geist nicht nach Maß bekommen hat. Jetzt ist die Frage, was heißt das? Wieso könnte Gott den Geist nach Maß geben? Was heißt Maß? Also das heißt eingeschränkt oder so, ein bisschen Geist von Gott. Und Johannes sagt hier, er hat keine Einschränkung bekommen. Und er spielt damit auf die Propheten im Alten Testament an. Es gibt zwei ganz wichtige Propheten, nämlich Elia und Elisa. Und Elia hat Geist von Gott bekommen und tut große Wunder damit. Und als Elisa dann berufen wird, um der Nachfolger von Elia zu werden, sagt er zu Elia, ich möchte siebenfach das Maß deines Geistes haben. Also ich möchte zweifach möchte ich das Maß deines Geistes haben. Und dann tut er noch viel mehr Wunder, er tut sieben Wunder mehr als Elia und er hat zweifach das Maß bekommen. Und jetzt sagt Johannes hier ist jemand, der hat nicht nur das zweifache Maß von Elia bekommen oder das dreifache oder das vierfache, sondern ein grenzenloses Maß. Dieser Mann ist so speziell, dem sollen die Leute folgen. Und Johannes schließt ab mit seinem Zeugnis, das er gehört hat, als er Jesus getauft hat. Er sagt, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Als Jesus getauft wurde, hat Johannes eine Taube gesehen, die auf Jesus herabkommt und eine Stimme gehört, wo Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Und Johannes bestätigt das hier noch einmal, sagt noch einmal, das habe ich gehört. Dieser Mann ist ein spezieller Mann, folgt ihm nach. Ich habe gehört, wie gesagt wurde, das ist der Sohn von Gott. Alles ist in seine Hand gegeben, weil Gott Wohlgefallen an ihm hat. Glaubt an ihn, vertraut ihm und ihr werdet ewiges Leben finden, weil er selbst die Quelle des Lebens ist. Johannes macht hier etwas sehr Unnormales für uns, etwas, was uns nicht so einfach reingeht, nämlich nimmt er den ganzen Fokus von sich weg und sagt, es ist egal, ob die Leute mich vergessen. Es ist egal, ob die Leute mich kennen. Es ist egal, ob die Leute weglaufen von mir, wenn sie nur zu Jesus gehen. Weil Jesus muss zunehmen und ich muss abnehmen. Und ich wünsche mir, dass es für uns auch immer mehr so eine Lebenshaltung wird, dass wir sagen können, ja, es geht um Jesus. Was ich getan habe, wie viel ich tue, wer ich bin, das ist alles schlussendlich nicht so wichtig, denn es geht um Jesus. Und wenn es um Jesus geht, dann finden wir dort ewiges Leben. Wir dürfen seine Söhne und Töchter werden. Das heißt, es lohnt sich total, zu Jesus gehen und uns auf ihn zu fokussieren. Wir beten miteinander. Jesus, wir danken dir für das Vorbild von Johannes, der sich nicht auf sich selbst und seine Taten oder seine Anerkennung, seine Bekanntheit fokussiert hat, sondern auf dich allein. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir unsere Blicke auch auf dich richten, dass es uns nicht darum geht, wie wir dastehen, wie bekannt wir sind, wie gut die Leute uns mögen, sondern dass es uns um dich geht. Bitte dich, dass du uns mehr und mehr, näher und näher zu dir ziehst und dass wir dort uns selbst finden dürfen. Danke, dass du Gottes Sohn bist, selbst auf die Erde gekommen, aus dem Himmel, um uns zu sagen, was wir brauchen. Dir gehört alles Lob und alle Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.